Und dann hat man sie irgendwann mal gefragt, ob sie vielleicht mit der Dialyse aufhören möchte, weil sie war sehr alt und war offensichtlich sehr gequält. Und sie hat gefragt, darf ich das? Ihr war nicht bewusst, dass sie tatsächlich damit aufhören darf, wenn sie das nicht mehr will. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass es läuft sehr viel selbst weiter, wenn man nicht das kritisch hinterfragt und mal nachfragt.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Ja, und eine davon ist Dr. Judith Böhm, eine ganz liebe Kollegin, die wir heute auch bei uns sitzen haben. Hallo Judith.
Hallo Lea, hallo Eva.
Wir wollen ja möglichst viele Perspektiven um die Palliativcare beleuchten. Wir wollen aber auch andere Fachgebiete zu uns einladen. Also sonst haben wir immer unterschiedliche Berufsgruppen zu uns eingeladen, aber heute haben wir eine ärztliche Kollegin bei uns da aus dem Bereich der Nephrologie.
Ich bin die Judith, ich bin Nephrologin in Ausbildung an der Klinik Otterkring, einem Gemeindespital in Wien. Ich bin gerade im dritten Ausbildungsjahr und freue mich sehr über die Einladung hier.
Und sag vielleicht noch dazu, was heißt denn Nephrologie?
Nephrologie ist der Fachbereich der inneren Medizin, wo es um die inneren Organe geht, der sich ganz besonders auf die Nieren konzentriert. Also Menschen mit Nierenerkrankungen und Menschen, die eine Dialyse brauchen.
Und was uns ganz besonders gefreut hat, Judith war jetzt 3 Monate bei uns auf sozusagen, ich weiß nicht, sagt man Praktikum oder auf Ausbildung. Genau. Weil du gesagt hast, du würdest dich gerne im Bereich der Palliative Care auch weiterbilden und die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten kennenlernen.
Genau. Wir haben in der Nephrologie auch viele Patienten und Patientinnen, die sich am Lebensende befinden oder schwere Erkrankungen auch mit hoher Symptomlast haben, auch wenn sie keine Tumorerkrankung haben. Und deshalb wollte ich gerne mehr darüber lernen, wie man die Leute besser betreuen kann.
Und wir dürfen dazu sagen, dass du heute unser Gast bist, was uns sehr freut, in unserer mittlerweile schon 30. Folge, Hochpalliativ.
Genau, es ist ein bisschen so eine Premiere, eine neue Disziplin bei uns zu haben. Und das ist, finde ich, auch schön, dass sich das genau mit der 30. Folge so ergeben hat.
Danke.
Genau, und du hast ja irgendwie urviele tolle Ansätze bei uns gehabt oder einfach, es waren tolle Einblicke in die Nephrologie, die wir bekommen haben, als du bei uns warst. Wir haben ja auf unserer Station oft nur onkologische oder einen Großteil onkologische Patientinnen und da freut es uns umso mehr, wenn einmal jemand von einem nicht-onkologischen Bereich zu uns kommt und ja, uns auch zeigt und erzählt, wie palliativ bei euch ausschauen kann, bei euren Patientinnen.
Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass das bei uns immer noch auch bei sehr kranken Leuten im Hinterkopf der Gedanke besteht, dass noch irgendwie Heilung oder zumindest langfristige Besserung notwendig ist. Bei Menschen mit Tumorerkrankungen gibt es schon viel mehr diese Erwartung, dass es irgendwann zu Ende geht. Und gerade mit der Dialyse haben wir eigentlich eine Möglichkeit, eine Organersatztherapie durchzuführen, die das Leben verlängern kann, aber nicht in jedem Fall das Leben auch wirklich lang verlängert. Deshalb fällt es uns wirklich schwer, uns von diesem Gedanken zu trennen, dass wir auch Leute im Lebensende begleiten.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, gerade Nephrologin zu werden oder dieses Fachgebiet zu wählen?
Da bin ich eigentlich mehr reingerutscht. Ich wollte eigentlich Urologin werden und habe deshalb auf der Nephrologie einen Teil von meinem KPJ, meinem klinisch-praktischen Jahr, also dem letzten Jahr vom Medizinstudium verbracht, weil ich die internistische Seite kennenlernen wollte, also die, wo man nicht so schneidet. Und das hat mir dort so gut gefallen und dann auch in der Grundausbildung so gut gefallen, dass ich gefragt habe, ob ich das vielleicht weitermachen darf.
Und wolltest du schon als kleines Kind Ärztin werden in der Volksschule?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt auch keine Ärzte in meiner Familie. Ich weiß nicht genau, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich glaube, es lag einfach an einem Interesse an Naturwissenschaften, so ab der Oberstufe. Und da man da auch irgendwie was Sinnvolles tun kann, schien mir das eine gute Idee.
Und magst du vielleicht ganz kurz auch noch von deinem Alltag, also Arbeitsalltag als Nephrologin erzählen? Was macht man da so? Was gibt es da für Gebiete?
Also es gibt verschiedene Orte in der Abteilung, in denen man arbeiten kann. Es gibt zum einen die Station. Das ist sicherlich auch der stressigste Ort, wo Patientinnen und Patienten mit akuten Erkrankungen behandelt werden. Das sind meistens Leute, die in die Notaufnahme gekommen sind und eine schwere neue Erkrankung haben, wie zum Beispiel ein Nierenversagen oder eine Infektion. Und die bleiben dann eine Woche, mehrere Wochen. Das sind häufig ältere Leute, häufig kranke Leute. Aber wir haben auch immer wieder junge Leute mit Nierenerkrankungen, die sind ein bisschen seltener, die wir dann zum Beispiel mit einer Biopsie abklären und dann mit Immunsuppressiva behandelt, wenn es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt. Dann gibt es die Ambulanz. Da werden die Patientinnen und Patienten betreut, die derzeit nicht in einem akuten Problem sich befinden, sondern die aufgrund von einer Nierenerkrankung immer wieder Kontrolltermine brauchen. Auch hier gibt es immer viel zu tun. Besonders herausfordernd sind natürlich auch Patientinnen und Patienten, die eine Nierentransplantation schon bekommen haben und die regelmäßig nachkontrolliert werden müssen. Und dann gibt es auch noch die Dialyse und die Blutdialyse und die Bauchdialyse, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse. Die Hämodialyse, da sind ungefähr zwischen 120 und 150 PatientInnen, die mehrmals pro Woche, also in der Regel dreimal pro Woche, zu einer Dialyse kommen, zu einer Blutwäsche für 4 Stunden. Das heißt, die sehen wir immer wieder. Und auf der Bauchdialyse gibt es auch an die 30 PatientInnen, glaube ich, derzeit, die zu Hause Bauchdialyse machen, indem sie Flüssigkeit in den Bauch geben und dann nur zu Kontrollterminen kommen.
Das heißt, so nephrologische Probleme sind eigentlich total unterschiedlich. Also manchmal sind die akut, aber viele sind auch oft sehr langwierig und entwickeln sich langsam und werden dann chronisch oder sind chronische Probleme.
Genau, also die große Herausforderung bei der Nierenerkrankung ist eigentlich, dass wenn sie mal besteht, dass sie eigentlich immer mehr wird. Es gibt mittlerweile neue Medikamente, mit denen wir eine Niereninsuffizienz verlangsamen können. Aber es gibt derzeit, wenn ein bestimmter Schaden da ist, immer noch keinen Weg, den wieder besser zu machen, wenn es ein chronischer Schaden ist.
Ich habe eine Kollegin, die ist auch Nephrologin und die sagt immer, es regt sie so auf, wenn die Leute sagen, die Niere, weil es sind ja meistens zwei. Regt dich das auch auf?
Noch nicht, aber vielleicht kommt das irgendwann in der Ausbildung. Aber es ist natürlich völlig richtig, es sind zwei Nieren und das ist auch gut so. Wir können zwar mit einer Niere leben und gut leben, aber der Grund, warum man ja immer etwas noch auf Reserve hat, ist, dass ja das auch irgendwann kaputt gehen kann. Und das ist bei der Niere genauso.
Dass man sie auch spenden kann. Also das kann man sich ja selber überlegen, wem würde ich meine Niere spenden. Es ist sicher nicht jetzt jeder x-beliebige Mensch. Mhm. Aber denke ich doch etwas, womit man vielleicht im Leben auch selber mal konfrontiert werden kann.
Auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema natürlich, gerade bei PatientInnen an der Dialyse, die jung sind, nicht sehr krank sind, Aussicht auf noch ein längeres Leben haben, dass die auf eine Transplantliste kommen oder wenn sie tatsächlich jemanden in ihrem Umfeld haben, der oder die eine Nieren spenden könnte, die Aussicht auf ein Spenderorgan haben, auf ein Lebensspenderorgan. Das ist natürlich das Schönste.
Das heißt, es reicht sozusagen von einer kurativen Therapie, also wo man sagt, manche Erkrankungen sind heilbar oder manche Nierenschäden können wieder rückgängig gemacht werden, hinein in auch eine palliative Therapie, wo Menschen, zumindest so wie ich das erlebt habe in meiner Ausbildung, und erzählen, was dir da so im Alltag begegnet an klassischen Symptomen.
Also chronische Dialysepatientinnen, ich tue mich jetzt mal speziell auf die beziehen, weil die eben eine besonders hohe Symptomlast haben, können einerseits, wie erwähnt, an Atemnot leiden. Da ist meistens der Grund, dass der Wasserhaushalt nicht gut eingestellt ist. DialysepatientInnen haben ja meistens keinen oder wenig Harn, aufgrund dessen, dass die Niere nicht mehr funktioniert oder die Nieren nicht mehr so funktionieren, wie sie es mal getan haben. Manche haben noch Harn, manche gar nicht mehr. Und die, die keinen Harn mehr haben, dürfen auch nur mehr sehr wenig Wasser zu sich nehmen. Denn dieses Wasser wird nicht ausgeschieden, es verbleibt im Körper und wird dann im Rahmen von der Dialyse entfernt. Dieses Wasser macht aber natürlich Atemnot, wenn es dann im Körperkreislauf verbleibt und sich in die Lunge zurückstaut. Das heißt, da ist eine regelmäßige Anpassung vom sogenannten Trockengewicht wichtig. Das Trockengewicht ist das Gewicht, das PatientInnen erreichen, wenn sie genau richtig viel Wasser im Körper haben, dass es ihnen gut geht. Andere Symptome sind zum Beispiel der Juckreiz. Aufgrund der eingeschränkten Entgiftungsfunktion kann es sein, dass aufgrund dessen, dass die Abfallprodukte vom Körper nicht mehr richtig rausgenommen werden, es zu Juckreiz kommt. Und dieser Juckreiz kann sehr quälend sein. Das sind manchmal richtige Attacken, oft einmal nachts, die durch Hitze ausgelöst werden, die durch trockene Haut ausgelöst werden. Und das kann, also das sieht man manchmal, dass die dann richtige Kratzspuren, blutige Kratzspuren haben. Und da weiß man, da ist ein schwerer Juckreiz da. Mittlerweile gibt es auch da ein Medikament, glücklicherweise, mit dem man den Juckreiz gerade bei DialysepatientInnen gut behandeln kann. Aber das klappt nicht bei jedem und nicht bei jeder. Außerdem muss man mal gut darauf achten, dass die Haut schön feucht gehalten wird. Ein anderes Symptom, das manchmal auftreten kann, wenn PatientInnen kurz vor der Dialyse stehen, ist die Übelkeit. Auch aufgrund von der verloren gegangenen Entgiftungsfunktion. Die bessert sich in der Regel mit Beginn von der Dialyse, aber trotzdem gibt es auch viele DialysepatientInnen, die zum Beispiel zuckerkrank sind, wo auch immer wieder Übelkeit als Symptom auftreten kann. Schmerzen sind natürlich auch ein Thema. Wir haben viele ältere Patientinnen und Patienten, die auch irgendwelche zum Beispiel Wirbelkörpereinbrüche haben, die sehr schmerzhaft sind, wo wir natürlich auch mit der Schmerztherapie ständig arbeiten müssen, damit die gut eingestellt sind.
Wie erhebt sie denn diese Symptome bei dir an der Klinik so im klinischen Alltag?
Also gerade für den Juckreiz gibt es mittlerweile ein standardisiertes Prozedere. Da fragt die Dialysepflege, wir haben natürlich auch Pflegepersonen auf der Dialyse, die die Dialyse durchführt. Die erheben regelmäßig den Juckreiz auf einer Skala von 0 bis 10. Andere Symptome werden meistens im Rahmen von der Dialysevisite erhoben. Bei jeder Dialyseeinheit ist ein Arzt oder Ärztin da und geht dann durch und fragt alle, wie es geht, ob es irgendwelche neue Aspekte gibt. Das sind ja ungefähr 30 PatientInnen pro Dialyseschicht. Und nachdem
das ist viel.
Das ist nicht wenig. Nachdem man ungefähr 4 Stunden für die Bearbeitung einer Dialyseschicht Zeit hat, geht sich das ganz gut aus, dass man mit allen einmal spricht, und manche brauchen ja gar nichts und dann brauchen halt 3 eher was, und mit diesen 3 kann man sich dann recht lang unterhalten, also auch mal 20 Minuten. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist viel Zeit im klinischen Alltag. Und dann werden Symptome erhoben und Sachen besprochen. Also ich frage immer ganz gezielt, haben Sie irgendwelche körperlichen Beschwerden, die neu aufgetreten sind? Und meistens kommt da gar nichts. Manchmal kommen dann die körperlichen Beschwerden, die schon länger bekannt sind, aber derzeit schlechter geworden sind. Und halt auch, gibt es sonst noch irgendwas, das Sie gern besprechen wollen? Weil manchmal kommen dann auch soziale Dinge dazu. Ach, nächste Woche feiert meine Tochter Geburtstag und deshalb würde ich gerne die Dialyse früher machen, damit ich am Abend frei habe. Solche Dinge, solche Alltagssachen kommen auch auf.
Ich habe eine Frage, die, ich weiß nicht, ob die medizinisch ist oder eher philosophisch, aber irgendwie ist Dialyse, also das Nierenersatzverfahren, ist das eher eine lebensverlängernde Maßnahme oder eine symptomlindernde? Oder ist das je nach auch wieder Indikation zu sehen?
Bei den jüngeren PatientInnen ist es ganz sicherlich eine lebensverlängernde Maßnahme. Und mit jünger meine ich mal bis 75. Es kommt auch ein bisschen auf die Begleiterkrankungen an, aber bei nicht allzu erkrankten Menschen ist es sicherlich eine lebensverlängernde Maßnahme, weil ohne Nierenfunktion eigentlich ein Überleben über mehrere Wochen eigentlich schon nicht mehr da, also möglich ist, wenn nichts mehr da ist von der Nierenfunktion. Bei älteren Menschen, und zwar in diesem Graubereich bis ab 80, 85, ist es nicht sicher, ob da wirklich ein lebensverlängernder Effekt da ist. Das hat auch mit den Begleiterkrankungen zu tun. Je weniger Begleiterkrankungen, desto eher schon. Aber da ist natürlich trotzdem die Frage, wie lebt der Mensch? Die Nierenfunktion, wenn sie nicht mehr da ist, da kann es natürlich eben auch zu Übelkeit kommen, zu Atemnot und so weiter. Und eine fortführende Dialyse auch, wenn es keine lebensverlängernde Maßnahme mehr ist, kann natürlich die Lebensqualität bessern. Umgekehrt gibt es auch Menschen, die sagen, das ist eine solche Einschränkung ihrer Lebensqualität, weil sie dreimal die Woche kommen müssen und das 4 Stunden dauert und sie sind danach so fertig und können nichts mehr machen. Das ist sehr belastend für den Kreislauf, dass sie um Reduktion der Dialyseeinheiten bitten oder um Beendigung der Dialyse.
Kommt das häufig vor, dass sie wirklich nach Beendigung fragen? Weil ich glaube, für viele ist das ja wahrscheinlich so lange ein Teil ihres Lebens. Die Leute, die sie dort auch treffen, also ich habe das einmal so erlebt, die kennen sich schon alle. Das war so ein bisschen Wirtshausstimmung, wie ich mal eine Kollegin besucht habe in einem anderen Krankenhaus und dachte, die sind da richtig miteinander vertraut. Das ist sicher nicht einfach, oder? Das auch zu ändern, das Therapieziel, die berühmte Therapieziel-Änderung anzuregen, kommt es dann von eurer Seite manchmal oder von den Patienten oder manchmal auch gar nicht?
Das ist unterschiedlich. Also, dass wirklich jemand kommt und sagt, ich möchte nicht mehr dialysieren, ist sehr, sehr selten. Meistens beginnt man damit eine Dialysereduktion und schaut mal, wie die Leute damit sich fühlen. Es gibt auch eine Geschichte, die eine Kollegin von mir gerne erzählt, die habe ich nicht selbst miterlebt, aber da war eine ältere Dame, die eigentlich im Pflegeheim gelebt hat und der es an der Dialyse immer schlechter ging. Und sie ist trotzdem dreimal die Woche gekommen, hat die Dialyseeinheit bekommen und dann hat man sie irgendwann mal gefragt, ob sie vielleicht mit der Dialyse aufhören möchte, weil sie war sehr alt und war offensichtlich sehr gequält. Und sie hat gefragt, darf ich das? Mir war nicht bewusst, dass sie tatsächlich damit aufhören darf, wenn sie das nicht mehr will. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass es läuft sehr viel selbst weiter, wenn man nicht das kritisch hinterfragt und mal nachfragt, wie die Leute es fühlen.
Das habe ich auch mal in den ESCO Guidelines gelesen, also in den Guidelines der American Association for Clinical Oncology. I did not know that stopping treatment was an option. Also dass sozusagen manchmal das gar keine Möglichkeit ist für die Menschen und sie sich denken, ich muss weitermachen. Viele machen es auch in der Onkologie, ich weiß nicht, wie es in der Nephrologie ist, wirklich für ihr Umfeld, für ihre An- und Zugehörigen und sagen, okay, ich würde eh schon aufhören, aber meine Familie sagt, du musst doch was gegen die Erkrankung tun. Ich glaube, das ist oft auch ganz stark ein psychologisches Phänomen, dass man das Gefühl hat, ich muss etwas gegen meine Erkrankung tun, sonst geht alles den Bach runter. Ist das dann so, wenn man die Dialyse abbricht oder wie hast du das erlebt, was passiert dann oder ist das ganz unterschiedlich?
Auch da gibt es leider keine Antwort. Es ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel Restfunktion eigentlich noch da ist. Besonders wenn die Leute noch selbst Haaren haben, dann kann das eigentlich auch noch Monate gehen. Wenn die Leute aber gar keinen Restharn mehr haben, also wenn das jegliches Wasser, das sie zu sich nehmen, eigentlich im Körper verbleibt, dann kann man wahrscheinlich eher von Wochen sprechen. Von uns angeregt wird die Dialysebeendigung eigentlich eben dann, wenn wir sehen, dass Menschen sich sehr, sehr stark verschlechtern. Wir haben ja auch einen Verlauf, also wir wissen ja, wie Leute vor einem Jahr noch beisammen waren. Das ist ein großer Vorteil von uns, dass wir die Leute so lange begleiten, dass wir deren Krankengeschichte über eine sehr lange Zeit mitbekommen. Und wenn wir daran zurückdenken, wie diese Person vor einem Jahr noch zusammen war und vielleicht selbstständig zurechtgekommen ist oder aber mittlerweile in ein Pflegewohnheim gekommen ist und sehr eingeschränkt ist in den täglichen Aktivitäten ihres Lebens, dann sind das Auslöser, einmal das zu besprechen, einmal zu reduzieren und mal zu besprechen, was die Menschen selber wollen.
Jetzt ist mir noch eingefallen, wenn man jetzt mit einer Dialyse beginnt, bespricht man dann mit den Patientinnen, was das Ziel dieser Dialyse ist? Weil das ist ja immer irgendwie so was wir vielleicht an der Onkologie kritisieren, dass man manchmal gar nicht genau weiß, was jetzt zum Beispiel das Ziel der Chemotherapie ist, dass viele nicht wissen, wenn eine palliative Chemotherapie durchgeführt wird, dass die gar nicht mehr zur Heilung führen wird. Hast du das Gefühl, dass das die Patientinnen wissen, dass das besprochen wird?
Also es wird besprochen mit ihnen, dass eine Nierenersatztherapie für sie überlebensnotwendig ist dann, für die Zeit, wo sie bekommen, vielleicht auch lebenslang. Das Ziel ist eben, das Leben zu verlängern in dem Fall. Mit ihnen wird auch besprochen, dass es theoretisch Alternativen gibt, aber das wird nicht immer besprochen, muss man sagen. Also gerade wenn jemand in die Ambulanz kommt und einfach einen langsam voranschreitenden Verlust der Nierenfunktion hat, dann bespricht man die verschiedenen Optionen, das ist nämlich Blutdialyse, also Hämodialyse, Bauchdialyse, eine Transplantlistung und vielleicht auch gar keine Dialyse und einfach eine, man sagt, konservative Behandlung der Nierenfunktionsstörung. je nachdem, ob die Menschen überhaupt geeignet sind für eine Transplantation, wird diese Option vielleicht gar nicht besprochen. Und an so einem ruhigen Ort wie der Ambulanz, verhältnismäßig ruhig, kann man diese Optionen auch einmal durchbesprechen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn wir Menschen bekommen, die auf der Station mit einer schweren Infektion kommen, plötzlich ein vollkommenes Nierenversagen haben und wo man dann im Rahmen der Akutbehandlung eine Dialyse beginnt. Da ist manchmal sogar nicht einmal eine vorschriftsmäßige Aufklärung möglich, weil Menschen eingetrübt sind, weil eine schwere Nierenfunktionsstörung zum Beispiel auch einen geistig verwirren kann, aber auch, weil sie vielleicht von der Infektion her so schlecht sind. Und da wird, glaube ich, nicht immer das Ziel oder die Konsequenzen von der Dialyse ausreichend besprochen. Die Schwierigkeit besteht dann immer darin, dass man, wenn man mal mit der Dialyse begonnen hat, es immer schwierig ist, wieder damit aufzuhören. Also dann in einer ruhigen Minute sich nochmal hinzusetzen und das alles durchzubesprechen, passiert im stationären Alltag, glaube ich, nicht immer. Also ich denke, ich mache es auch nicht immer.
Und wann hast du das erste Mal von Palliativcare gehört?
Das erste Mal tatsächlich, wahrscheinlich im Studium, aber so richtig gehört mal davon. Ich glaube, einmal bei einem Vortrag, den du bei uns gehalten hast, Eva, bei uns auf der Abteilung, der mich sehr beeindruckt hat und mir große Lust gemacht hat, da mal selber reinzuschauen. Das war ein Vortrag einfach über, was ist eigentlich Palliativmedizin und warum sollte uns das eigentlich interessieren und warum betrifft uns das alle. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Und jetzt hast du ja ein bisschen auch bei uns Palliativerfahrung gesammelt. Was bedeutet jetzt für dich Palliativcare?
Es bedeutet, das den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten, aber der kann auch sehr lang sein, der Abend.
Das ist schön, ja.
Das würden wir uns auch wünschen, dass die Menschen, wie wir ja wiederholt sagen, früher zu uns kommen und gerade so Fachgebiete wie die Nephrologie, wo ich das Gefühl habe, das ist internistisch sehr komplex und das sind, finde ich, auch gute Ärztinnen und Ärzte, wie ich das so erlebt habe, die sich viele Gedanken machen und dass auch da es mehr Verbindung gibt zu Palliative Care, weil es gibt noch nicht so viel darüber, gerade über palliative Nephrologie und so ein Austausch wie mit dir ist, glaube ich, immens viel wert, weil auch wir sehen wieder die andere Seite, die du uns auch näher gebracht hast. Und vielleicht kannst du für die Menschen, die du betreust, auch etwas mitnehmen von unseren Ansätzen. Und so denke ich, ist es für die Patientinnen und Patienten dann umso besser, wenn sie eine Ärztin haben, die beide Spektren kennt.
Wie ist das jetzt für dich? Kannst du es irgendwie einschätzen, ob jetzt die palliative Erfahrung, die du jetzt mitgenommen hast, macht das jetzt deine Arbeit leichter oder schwerer?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich fühle mich weniger hilflos, auf jeden Fall. Ich fühle mich weniger hilflos im Gegenüber von PatientInnen, die einen hohen Leidensdruck haben. Weil ich weiß, ich habe noch das in der Hinterhand und das kann man auch probieren. Ich habe einen viel größeren Werkzeugkoffer. Aber was natürlich schwieriger ist, ist auch das Wissen darum, dass es diese ganzen Dinge gibt. Und schwieriger ist es ja deshalb, weil wir ja in der Medizin daran gewöhnt sind, immer so in Wenn-Dann-Schemata zu denken. Also wenn Herzinfarkt, dann Thromboast oder so. Wenn Schmerzen, dann Schmerzmittel. Und das erleichtert uns ja den Alltag auch immens. Sonst könnten wir das ja gar nicht alles meistern. Wir brauchen diese Wenn-Dann-Schemata. Aber gerade in der Palliativmedizin muss man sich extrem arg von diesen Wenn-Dann-Schemata entfernen und einfach jeden einzelnen Patienten, jede einzelne Patientin selber kritisch überdenken, ohne dass man sich an Leitlinien oder Richtlinien groß halten kann, weil es so unterschiedlich ist, was die Leute brauchen.
Wenn, dann Morphium, glauben viele, dass das so alles ist, was wir machen, aber das stimmt nicht, müssen wir hier nochmal sagen. Was müssen wir denn über dich oder was müssten wir über dich als Patientin wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können?
Ich war noch nie im Spital, deshalb war ich noch nie in dieser Lage, dann auf der hilflosen Bettseite zu liegen. Aber ich glaube, ich würde einfach gerne ganz klare Informationen über meinen Zustand haben, damit ich wirklich weiß, was abgeht.
Und wenn du an Sterben und Tod denkst, was löst das bei dir aus?
Schon auch Angst, weil ich mich noch viel zu jung zum Sterben fühle und weil ich noch einige Pläne habe. Aber gleichzeitig eben im Spital so viel Leid und Sterben zu sehen, löst so eine Art Zweckhedonismus aus, wo man sich irgendwie manchmal, wenn man ein Eis isst, so super freut drüber oder wenn man irgendwie gerade einen schönen Tag hat und einfach nur sich denkt, boah, und diesen Tag habe ich jetzt erleben können und ich habe keine Schmerzen dabei gehabt, das ist schon echt arg. Also das ist auch damit verbunden.
Du hast uns ja, wie du dich leider von uns verabschiedet hast, wir hätten gerne gehabt, dass du noch länger bleibst, ein Lied geschrieben und auf der Gitarre gespielt, das wirklich sehr, sehr schön ist. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du das für dich auch als Ventil nützt, Dinge zu verarbeiten, Musik zu machen.
Ja, also eigentlich ist das eben eine Hauptart, das zu verarbeiten. Das Gute ist ja, dass man in der Musik und in Liedern Dinge so darstellen kann, dass man sie richtig durcharbeiten kann und auch manchmal ganz offen sein kann. Also man kann ja manchmal nicht so offen über Dinge sprechen, die schwer sind, aber in Liedern darf man auch beleidigend sein oder man darf Kraftausdrücke verwenden oder man darf die Dinge so darstellen, wie man sie selber wahrnimmt. Und das ist ein sehr angenehmes Ventil.
Es ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir uns nach der Selbstfürsorge erkundigen, die unsere Interviewpartnerinnen so haben, weil das ist wirklich ein wichtiges Ventil oder ein Ventil zu haben ist wichtig. Sollen wir schon zu unserem Fragebogen übergehen? Kennst du schon unseren berühmten, ich kann es wieder nicht aussprechen, wir haben heute wieder mal festgestellt, dass ich nicht Französisch kann. Ich habe Chantrien, habe ich Rien.
Ja, wir hatten so eine To-Do-Liste bei der Visite und da stand drauf To-Do-Liste und dann war sie leer. Und dann habe ich draufgeschrieben, Rien zu tun und die Lea hat vorgelesen, Rien.
Ja, genau, es geht um die Milz oder so. Ja. Nein, der Fragebogen von Marcel Proust, einem Franzosen aus dem 19. Jahrhundert, ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel gewesen und eben dieser Marcel Proust war einer der berühmtesten Menschen, der diesen Fragebogen zweimal ausgefüllt hat. Und wir wählen immer gerne ein paar Fragen aus diesem Fragebogen, einfach um unsere Gesprächspartnerinnen noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Okay.
Hast du einen Lieblingsnamen?
Ja, und zwar Nathanael. Das kommt von dem Jugendbuch Bartimäus, das ich als 10-Jährige gelesen habe. Und das war die Hauptfigur. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Buben habe, muss ich den Nathanael nennen.
Hast du eine Lieblingskomponistin?
Das hätte ich jetzt auch gefragt. Oder einen Komponisten, darf man auch genau sagen. Ja.
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für die Band Mother Mother, die sehr tolle, eindrucksvolle und sehr emotionale Rocksongs schreibt und die für mich eine große Inspiration sind.
Was ist dein Hauptcharakterzug?
Freundlichkeit.
Stimmt, kann ich bestätigen. Also ich weiß nicht, ob es dein Hauptcharakterzug ist, aber auf jeden Fall habe ich dich nie in der ganzen Zeit, in der du bei uns gewesen bist, du hast irgendwie nie die Nerven verloren. Finde ich sehr beeindruckend.
Ja, und ich habe am Wochenende gelernt, dass Freundlichkeit auch viel ehrlicher ist als Höflichkeit, weil Höflichkeit kann man viel mehr vorspielen und Freundlichkeit ist immer echt. Und das finde ich sehr schön.
Da gibt es auch einen schönen Spruch, there is no way to happiness, happiness is the way.
Klingt buddhistisch, oder?
Ja.
Vielleicht noch, aber das ist wahrscheinlich mit dem Namen vielleicht ähnlich, deine liebste Romanheldin.
Auch da muss ich ein bisschen nachdenken. Auch aus einem Jugendbuch, Illyria von Ursula Poznanskis Die Verratenen, Die Verschworenen, Die Vernichteten Trilogie. Eine aus einer fortgeschrittenen Gesellschaft kommende, die in einer Art Postapokalypse dann versucht zu überleben und dabei sehr kreativ ist.
Und vielleicht noch als letzte Frage, was verabscheust du am meisten?
Lügen. Ich hasse es, wenn man unehrlich zueinander ist und nicht sprechen kann über Dinge, die einen stören.
Das ist schön. Und eine Frage noch, weil ich die immer wichtig finde, dass wir die stellen, auch wenn du es noch nicht möchtest, aber wie möchtest du sterben?
Alt und wenn es geht, gleichzeitig mit meinem Mann.
Oh, schön. Romeo und Julia.
Aber da hat es nicht so ganz geklappt.
Ein Versuch. Ja, dann kommen wir eh schon zum Abschluss. Was sind für dich die drei wichtigsten Aspekte der Palliativcare?
Die Zeit, die man den Menschen geben kann und die sie auch brauchen und die man auch selber braucht, um mit diesen komplexen Fällen eigentlich auch zurechtzukommen. Kreativität, dass man eigentlich total kreative Lösungen finden muss manchmal, um auf die Menschen einzugehen. Also dass man einfach Dinge, also Richtlinien oder Konventionen eigentlich hinter sich lässt und kreativ handelt. Und eigentlich auch ein großes Wissen, das man wahrscheinlich sich über die Zeit aneignet. Aber je mehr man weiß über die Möglichkeiten, die es gibt, desto besser kann man die Leute auch behandeln.
Und wenn du einen Palliativ-Care-Wunsch hast, also das muss jetzt nicht nur palliativ sein, vielleicht auch palliative Nephrologie, aber du darfst alles, was du willst, darfst du dir wünschen. Du darfst doch in unser Palliativschloss einziehen, wenn du das willst. Also wir träumen immer groß und wünschen uns viel.
Mein Palliativwunsch wäre, das klingt jetzt sehr langweilig, aber ich träume davon, irgendeine Art von Kompendium zu haben mit doch ein paar Wenn-Dann-Sachen drin, damit man, auch wenn es viele Wenn-Dann-Sachen sind, zumindest wenn einem nicht einmal etwas nicht einfällt, nachlesen kann, wenn diese Situation ist, könnte ich das und das anbieten, weil es doch manchmal vielleicht das erleichtern würde, den Menschen das zu geben, was sie brauchen.
Ja, dann wollen wir uns an der Stelle bei dir bedanken.
Ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und auch sehr geehrt gefühlt, bei euch mitmachen zu dürfen.
Es war uns eine große, große Ehre und danke auch für die 3 Monate, die wir von dir lernen durften. Und sehr schön, dass du jetzt heute bei uns warst.
Vielen Dank euch auch.
Ja, wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.